Nochmal. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, den Predigttext für diesen heutigen Sonntag haben wir eben schon gehört. Ich möchte ihn trotzdem für diese Predigt noch einmal vorlesen, aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Diesmal können Sie aber auch gerne sitzen bleiben, wenn Sie möchten. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Herr, segne dein Wort an uns und schenk uns Frucht. Amen. Ja, liebe Gemeinde, meine Predigt steht unter dem Motto: König unter dem Herzen. Jemanden unterm Herzen tragen ist ja ein Synonym für eine Schwangerschaft. Eigentlich müsste deswegen diese Predigt eine Frau halten, finde ich jedenfalls. Aber wenn jetzt keiner so schnell hier hochkommt, werde ich weiterreden. Wie Sie sich vielleicht denken können, habe ich keinerlei Vorstellung, wie es ist, ein Kind zu kriegen. Und in unserem Predigttext wird eine ganz besondere Geburt angekündigt. Und ich habe zu diesem Text drei Gedankengänge, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Mein erster Punkt lautet: Nichts kann ich geben. Nichts kann ich geben. Das hat sich vielleicht auch Maria gedacht, als auf einmal eine Gestalt zu ihr kam und voraussagt, sie würde den Sohn Gottes gebären. Wir lesen hier davon, dass Maria mit Josef verlobt war und die beiden in Nazareth gewohnt haben. Maria war zu diesem Zeitpunkt vermutlich so zwischen 12 und 14 Jahre alt. Man muss dazu wissen, zu der damaligen Zeit war das gar nicht so abwegig, in diesem Alter schon über eine Schwangerschaft nachzudenken. Viele waren in diesem Alter, wie Maria auch, schon verlobt oder manche sogar verheiratet. Aber Maria war trotzdem total überrascht, wer sie da eigentlich gerade besucht. Der Engel Gottes kommt zu ihr. In der Luther-Übersetzung, die ich eben gelesen habe, steht, dass sie erschrickt. Man kann das Wort erschrecken aus dem Griechischen aber auch mit verwundern übersetzen. Sie ist nicht verwundert, dass es Engel gibt, sondern sie war überrascht, weil der Engel zu ihr kam, zu ihr, dem ganz normalen armen Mädchen. Und hier steht, dass sie sich über den Gruß des Engels wundert. Frauen wurden damals nämlich eigentlich eher gar nicht gegrüßt. Und dann auch noch ein Engel, der ihr die Gnade Gottes schon in der Begrüßung zuspricht. Sie wurde von Gott auserwählt, Jesus zur Welt zu bringen. Den Sohn Gottes. Das ist eine ziemlich große Verantwortung, habe ich mir gedacht. Da muss sich Maria bestimmt gedacht haben: Wow, ich? Warum ich? Ich kann doch Gott nichts geben. Ich bin nichts Besonderes, ich bin doch nur ich, die kleine Maria. Maria wurde von Gott erwählt und hatte aber auch Zweifel und war verwundert. Und das hatten immer wieder die Leute aus der Bibel. Mose zum Beispiel war ganz verwundert, als Gott ihn erwählt hat, um das Volk Israel zu befreien von den Ägyptern, und hat sehr stark gezweifelt. Und als ich den Text das erste Mal gelesen habe, muss ich sagen, da habe ich mir gedacht, ja, Maria, schön und gut, aber was ist denn mit mir? Woher soll ich denn merken, dass Gott was mit mir vorhat? Zu mir kommt ja kein Engel, der mir sagt, was Gott für einen Plan für mein Leben hat, wozu er mich erwählt. Und außerdem, wieso sollte Gott mich eigentlich gebrauchen können? Und deshalb kann ich diese Skepsis von Maria auch eigentlich ganz gut verstehen. Sie weiß, dass sie niemand Besonderes ist, sondern ein ganz normales Mädchen. Und ich glaube, das kann uns als Christen auch manchmal ähnlich gehen, dass wir diese Frage nicht loswerden, warum sollte Gott mich denn gebrauchen wollen? Ich bin nichts Besonderes, nichts kann ich geben. Warum sollte Gott was mit mir vorhaben? Ich habe während meiner Praktikumszeit, meiner Ausbildung, in einer Gemeinde mit manchen Menschen gesprochen, die solche Gedanken tatsächlich hatten, aufgrund ihres Alters. Da wurde dann gesagt, ich kann mich kaum noch bewegen. Ich kriege nichts mehr alleine auf die Kette. Da kann Gott doch nicht noch was mit mir anfangen wollen. Aber auch bei jüngeren Menschen, wenn einen Selbstzweifel plagen, wenn man denkt, man kann nichts, man hat nichts zu geben, Gott kann mich nicht gebrauchen. Und wenn doch, woher soll ich denn wissen, was sein Plan oder sein Auftrag an mich ist? Ich glaube, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat. Einen Auftrag und einen Sinn im Leben. Und ich glaube, dass er jeden von uns auch gebrauchen kann. Da ist es völlig egal, was wir können. Da ist es völlig egal, was wir nicht können. Wie alt wir sind, wie viel Zweifel wir haben oder ob wir was Besonderes sind. Maria war auch kein besonderes Mädchen. Sie war arm, sie war noch sehr jung und hatte auch nicht wirklich viel zu geben. Und genau deswegen hat Gott sie auserwählt. Weil es nicht auf uns Menschen ankommt, sondern auf ihn. Und das, finde ich, ist ja gerade so das Geniale an Jesus, dass er nicht jemand war, der nur zu den Reichen, zu den Mächtigen, zu den besonderen Leuten gegangen ist, sondern gerade zu denen, die im Volk sogar teilweise verachtet waren. Er hat arme Fischer und Arbeiter zu seinen engsten Jüngern gemacht. Gott kann mit jedem was anfangen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch für jeden von uns hier in diesem Raum einen Plan hat und einen Sinn. Natürlich ist das nicht immer einfach, das herauszufinden, was das ist. Bei uns kommt ja, wie gesagt, nicht einfach ein Engel durch die Tür reingeschneit. Mir ist das auf jeden Fall noch nie passiert. Gott zeigt sich auf uns auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht. Ich kenne Menschen, die tatsächlich so eine Art Stimme gehört haben, wo Gott zu ihnen wirklich gesprochen hat. Das gibt's auch. Manchmal spricht er auch durch andere Menschen zu uns und gibt uns vielleicht einen Hinweis, wie unser Weg weitergehen kann. Und oft ist es auch nur ein kleiner Gedanke, der sich einfach tief in den Kopf einbrennt. So war es zum Beispiel bei mir, als ich auf einer Freizeit war, und Gott hat mir irgendwie deutlich gemacht durch einen Gedanken, der mich nicht mehr losgelassen hat, ich könnte doch in den hauptamtlichen Dienst gehen und Jugendreferent oder Jugenddiakon werden. Und deshalb in diesem ersten Punkt, nichts kann ich geben, doch wir können was geben, unser Leben. Wir können uns zur Verfügung stellen, wie Maria das gemacht hat. Lass uns versuchen, mit offenen Augen, mit offenem Herzen und offenen Ohren durch den Alltag zu gehen, um seine Wege für uns zu entdecken. Mein zweiter Punkt heißt, nichts ist so groß. Jetzt möchte ich erstmal das Augenmerk auf das legen, was der Engel verkündigt. Und ich lese die Verkündigung des Engels nochmal kurz vor. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria hatte wirklich den König unterm Herzen. Der Engel hat ihr das deutlich gemacht, das, was an Leben in dir wachsen wird, ist nicht ein normales Kind, sondern der Sohn Gottes, der Herr der Welt, der Herrscher des Universums. Er ist derjenige, auf den die Israeliten schon seit Jahren warten, der in der Heiligen Schrift immer wieder angekündigt wurde. Das Interessante ist ja, dass Jesus selbst sich aber nicht wie ein Herrscher aufgeführt hat. Damit hat er natürlich die Erwartungen vom Volk nicht erfüllt. Das war der Grund, warum manche nicht an ihn geglaubt haben. Er hat nicht das getan, was sie wollten. Ein König sollte sich ja auch nicht umbringen lassen, haben sie gedacht. Die Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt. Und vielleicht kennen Sie das Gefühl. Wir lesen hier von Jesus, dem größten König aller Zeiten, der die Welt gerettet hat. Und dann schalten wir den Fernseher ein und sehen in den Nachrichten Menschen, die sich bekriegen. Leute, die ihre Macht ausnutzen, Armut, an Naturkatastrophen, Anschläge. Wo ist da denn die Herrschaft Gottes? Wo ist da was zu sehen von diesem großen König? Und wenn wir das Negative in der Politik und so uns mal angucken, dann kann man schon sich diese Frage mal stellen. Aber auch nicht nur im Politischen ist es so, sondern vielleicht auch in unserem persönlichen Leben haben wir manchmal das Gefühl, dass diese Regentschaft Gottes ein bisschen fehlt. Da betet man tausendfach für etwas und nichts passiert. Wir wünschen uns Veränderungen für uns selbst und es passiert nichts. Oder wir müssen Dinge tragen, die einfach unglaublich schwer sind. Und ich habe das Gefühl, dass genau immer in der Weihnachtszeit immer so die schlimmsten Dinge auch noch passieren. Krankheit und Verluste, Stress und Ähnliches. Da würde man doch auch eigentlich gerne mal merken, dass Gott darüber regiert, dass er eingreift und dass er Veränderung schafft. Ich glaube ja, dass Jesus der Herr ist und regiert, aber wo ist denn seine Herrschaft in meinen schweren Situationen? Die, die in meinem Alter sind von Ihnen, kennen vielleicht noch die Serie GZSZ. Wer kennt das? Ah, ein paar Leute kennen das. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß nicht, ob es die Serie immer noch gibt. Ich mag die überhaupt nicht. Ich finde das ganz schlimm irgendwie. Aber ich finde, der Titel, der passt eigentlich immer ganz gut auf unser Leben. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mal läuft's gut, mal läuft's nicht so gut. Manchmal haben wir eine sehr lange, erfolgreiche und tolle Zeit. Und manchmal müssen wir sehr lange durch ein tiefes Tal. So richtigen Frieden, endgültigen Frieden und gar kein Leid, das wissen Sie vermutlich, wird es letztlich erst im Himmel geben. Und solange wir auf dieser Welt sind, sind wir dem ausgeliefert, was die Welt auch bietet. Der Psalm 23, also der Beter, der das betet, der weiß es auch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Alles total super. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Alles blöd. Der wahre Trost dahinter ist aber, wir müssen dann nicht alleine durch. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Ich finde, das ist eine unglaubliche Zusage Gottes, dass gerade dann, wenn wir die vom Engel verheißene Herrschaft Gottes in unserem Leben gerade nicht merken, wenn wir denken, Gott ist am weitesten weg, da ist er uns am nächsten dran. Und das feiern wir ja eigentlich auch an Weihnachten, dass er auf die Erde gekommen ist, um uns nah zu sein. Jesus ist nicht gekommen, um politische Situationen zu regeln oder um unsere persönlichen Wünsche zu erfüllen. Er ist gekommen, weil er eine tiefe Sehnsucht nach uns Menschen hat. Um uns nah zu sein, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen, damit wir wirklich frei werden. Frei von Schuld, frei von der Trennung, die zwischen Gott und mir ist. Der König unterm Herzen war am Kreuz am Tiefpunkt. Und genau das macht ihn so groß. Und schließlich der dritte Gedanke: Nichts ist unmöglich. Wenn wir so in den Text hineinschauen, dann haben wir ja gesehen, dass Maria an dem, was der Engel sagt, auch zweifelt. Sie zweifelt nicht unbedingt an der Verheißung, aber daran, dass sie selbst schwanger werden kann. Sie fragt, wie soll das gehen? Wie soll ich schwanger werden? Ich bin nicht verheiratet und ich schlafe mit keinem. Da ist es doch unmöglich, dass ich schwanger werden kann. Und ich finde, dass in der ganzen Geschichte der Engel sehr genial und einfühlsam auf das reagiert, was Maria sagt und tut. Als sie erschrickt, spricht der Engel, fürchte dich nicht. Und als sie ihre Frage stellt, wie das denn gehen kann mit der Schwangerschaft, Dann nimmt der Engel sich die Zeit, um ihr alles zu erklären. Zwei Argumente bringt er auf den Tisch. Erstens, der Heilige Geist wird über dich kommen. Der wird das schon regeln. Und zweitens, bei Elisabeth hat es ja auch geklappt mit der Schwangerschaft, obwohl sie eigentlich unfruchtbar war. Und diese beiden Argumente bringen den Engel zu der Schlussfolgerung, nichts ist unmöglich. Und genau das hat auch bei Maria ausgelöst, dass sie dem Engel und somit auch Gott ein Stückchen mehr vertraut hat. Das persönliche Beispiel und die Zusage, dass Gott durch den Heiligen Geist wirken wird. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen eine Frage mitgeben. Da können Sie persönlich drüber nachdenken. Hätte Sie das überzeugt? Wie sehr vertrauen wir heute eigentlich noch darauf, dass Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt? Wie sehr vertrauen wir heute noch auf das Wirken des Heiligen Geistes? Ich kann da natürlich erstmal nur für mich selber sprechen. Um ehrlich zu sein, ich rechne schon irgendwie mit Gottes Wirken, aber ich habe das auch nicht immer auf dem Schirm. Und ich habe das Gefühl, dass das Vertrauen oft dadurch dann gedämpft wird, durch Erfahrungen, die wir im Leben dann so machen. Es gibt zwar diesen tollen Spruch, das Einzige, was unmöglich ist, ist die Unmöglichkeit. Das Einzige, was unmöglich ist, ist die Unmöglichkeit. Aber dann machen wir eigentlich eher eine ganz andere Erfahrung. Wir haben nun mal alle Grenzen, wir sind Menschen, wir sind körperlich, seelisch und kognitiv einfach begrenzt. Das merken wir natürlich dann am meisten, wenn wir scheitern. Und eigentlich ist das auch gut, weil nur so können wir angemessen und realistisch mit uns selber sein, wenn wir unsere eigenen Grenzen auch kennen. Über manche Grenzen kann man hinauswachsen. Bei anderen ist es vielleicht wichtig, dass wir sie anerkennen. Zum Beispiel meine Oma, die merkt mittlerweile immer, dass sie körperlich immer mehr eingeschränkt ist, dass ihre Grenzen da immer enger werden. Sie hat sehr viele Rücken- und Fußprobleme, kann kaum noch laufen. Und für viele andere sind es andere Dinge, die Grenzen sind für uns. Für Maria war es diese Schwangerschaft. Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, dass das geht. Und für uns sind es andere Dinge, die eigentlich logisch betrachtet unmöglich sind. Weil wir in unserem Alltag ja eher die Dinge dann zu spüren bekommen, die uns nicht möglich sind. Was für uns aber jetzt ein guter Anhaltspunkt aus dem Text sein kann, ist, dass Maria ihre Frage einfach stellt. Sie wendet sich an den Engel und spricht ihre Zweifel aus. Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an unser Personal. So gesehen. Das soll heißen, wir können die Grenzen und Unmöglichkeiten, das, was uns bewegt, das, was wir erfahren, bei Gott aussprechen. Bei ihm ist Platz dafür. Wir können uns an ihn wenden, wenn wir zweifeln und wenn wir verzweifeln. Und das finde ich genial. Der Engel sagt ja zu Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eigentlich steht da im griechischen Text, von Gott her ist kein Ding unmöglich. Von ihm. Es geht hier nicht um uns und unsere Grenzen, die wir haben, sondern um ihn. Und bei Gott zählt des Öfteren auch ein anderer Maßstab als menschliche Logik. Was bei Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Genau diesen Satz hat auch Jesus gesagt in Lukas 18. Und zwar als die Frage aufkam, wer kann überhaupt in den Himmel kommen? Da sagt er, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und mir macht das immer wieder Mut, so ihm immer ein Stück mehr zu vertrauen. Jesus hat ja auch die Grenzen des Todes überschritten. Warum sollte er dann nicht auch bei mir, wenigstens ab und zu vielleicht, Dinge bewirken, die eigentlich unmöglich sind? Jesus hat die Grenzen des Todes überschritten. Warum sollte er dann nicht auch bei mir Dinge bewirken können, die eigentlich unmöglich sind? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen das nächste Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 10, die Verse 1 bis 4.